jetzt gleich weitermachen. Setzt euch einfach hin und seid leise. Genau. Ihr Lieben, das war kein Witz. Ich möchte einfach, dass wir lernen, dass wir in der Gegenwart Gottes bleiben, und durch unsere Schwarzhaftigkeit verlieren wir das. Und wir haben es so oft in Gemeinden erlebt, und wenn wir irgendwo unterwegs sind und selbst auch in unserer eigenen Gemeinde, das ist eine Unsitte. Wir sind in einer Lobpreis und wir haben eine Begegnung mit dem Herrn und dann fangen wir an zu labern, und es ist eigentlich, wisst ihr, der Heilige Geist ist in der Bibel symbolisiert mit einer Taube. Und ich weiß nicht, ob jemand schon mal bei euch irgendwo auf einem großen Platz war in der Stadt. Und die Tauben, wenn du da kommst, flattern sofort, weil sie einfach scheu sind. Und das ist nicht umsonst, dass der Heilige Geist so bezeichnet wird wie eine Taube. Der flattert auch wieder fort. Lass uns das bewahren, lass uns das behalten. Ich denke, wir müssen noch einen Haufen lernen. Auch in unserer Gemeinde, in unseren Zusammenkünften. Weil das, was Gott uns geben will, das kommt nicht einfach so, sondern der Herr sagt, die mich suchen, finden mich. Die anklopfen, denen wird aufgetan. Wir wollen suchen, wir wollen Suchende bleiben. In dieser Haltung bleiben. Und das ist so lebensnotwendig, weil wir jeder wieder an seinen Platz zurückgehen, jeder wieder nach Hause geht. Die einen haben das, den Segen, dass sie in der Gemeinschaft wieder ankommen, und die anderen haben den Segen, dass sie alleine wieder sind. Und doch ist der Herr dabei und verändert sich nicht und ist nicht irgendwie bei dem einen mehr oder bei dem anderen weniger, nur weil es mehr Leute sind oder weniger Leute. Obwohl wir Menschen natürlich logischerweise auf menschliche Gemeinschaft ausgelegt sind. Aber das Wichtige ist, dass wir den Herrn suchen können und finden können, egal wo wir sind. Und das ist ein beständiger Kampf, weil der Teufel genau weiß, wenn wir das geschafft haben, den Herrn zu suchen und sogar zu finden, dann würden wir ermutigt sein, dann würden wir auf seine Anklagen nicht so schnell reinfallen, dann würden wir wissen, wo es lang geht, dann würden wir sogar ein Wort für jemand anders haben, dann würden wir nicht nur mit uns selbst zurechtkommen, sondern ein Segen sein für andere. Und wenn wir so wären, wären wir ziemlich gefährlich vom Teufel. Also versucht er zu verhindern, dass wir Gott suchen, geschweige denn, dass wir uns sogar noch mehr Zeit nehmen, ihn zu finden. Es widerstrebt unserer menschlichen Natur, lange zu suchen. Wie sie Kerstin gesagt hat, ich hasse das zu suchen. Genau, irgendwie. Aber wir brauchen das. Wir müssen das irgendwie lernen. Und ich predige zu euch und zu mir in gleicher Weise. Wir müssen lernen, Gott zu suchen. Das ist das absolut Wichtigste in unserem Leben. Wie ist Gott? Wie ist Jesus? Wie ist der Heilige Geist? Die Gegenwart Gottes drückt sich ja an seinem Charakter aus, in dem, was wir von ihm mitkriegen. Und jeder ist auf einen anderen Ding empfänglich. Handwerker ist dort empfänglich, dass er weiß oder merkt oder in seinem Herzen spürt, Jesus kennt sich so aus mit sowas. Abgesehen davon, dass Jesus auch Zimmermann war, als er auf der Erde war. Aber insgesamt, der Heilige Geist ist ein absoluter Manager von praktischen Aufgaben. Und das sehen wir auch im Alten Testament. Der Heilige Geist kam auf die, die das Heiligtum gebaut haben, damit es eben so wird, wie Gott das will. Also den anderen begegnet Gott, indem wir mit seinen Kindern umgeht, zum Beispiel. Dass man auf einmal merkt, ey, wenn Gott so wäre wie ich, danke Herr, dass du nicht so bist. Oder einfach eine liebevolle Geste und zu merken, ja, Gott ist genau so und noch viel besser. Gott ist geduldig, wenn jemand hinfällt. Wenn unser Kind hinfällt, würden wir ja nicht sagen, ja, liegst du im Dreck, na, hast du Pech gehabt. Sondern würden wir ja hingehen und aufheben und sagen, komm, es geht weiter. Mal das Knie abputzen und einen Kussel geben und dann geht's vorwärts. Und so macht's Gott auch. Und so redet Gott zu jedem von uns auf die Weise, wie wir das empfangen können. Und das ist einfach mein Anliegen, dass wir damit nach Hause gehen und dass wir das mit in unsere Gruppen nehmen, dass Gottes Gegenwart das absolut Kostbarste und Wichtigste ist in unserem Leben. Und alles, was der Jan auch gestern noch gesagt hat, dass diese Liebe Gottes, lass uns das einfach studieren und lass uns das einfach noch mehr verinnerlichen, was das bedeutet, weil das ist, was den Unterschied ausmacht. Wenn wir so Gott lieben und seine Gegenwart so in unserem Leben ist, das ist das, was was anders ist und was auch unseren Charakter verändert. Wir können auch ganz tolle Sachen reisen und doch verändert sich innen nichts, ne? Nach außen sieht es vielleicht gut aus, aber nun ja. Ich habe Bibelstellen ausgeteilt und ich möchte, dass wir ein bisschen in dem bleiben, wie Gott ist. Die Bibelstellen, ich hoffe, dass ich nicht irgendwas verhauen habe, aber die sagen einfach, wie Gott ist. Und ich sage einfach mal die Stellen an und wer die den Zettel in der Hand hat, der schlägt es mal auf und liest uns mal vor. Ich gebe einfach ein Stichwort und dann, genau, als ich mich vorbereitet habe, hatte ich eigentlich eine Riesenfreude dran. Wer ist Gott? Der Vater, der Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Allmächtige, der Ewige. Gott, der Richter. Gott, der Herr der Herrscher. Der mächtige Kriegsheld, der Gott Israels. Und Jesus, wer ist Jesus? Der geliebte Sohn. Jesus, der Erlöser, der Messias, der Gesalbte. Der Gesalbte und seine Salbung heißt es eigentlich. Und der Hohepriester, der uns vertritt. Der gute Hirte. Gleichzeitig auch das Opferlamm. Der Auferstandene, der überwunden hat. Der König und der Bräutigam von seiner Braut. Und der Heilige Geist, der Lehrer. Unser Helfer, unser Tröster, der uns treu unsere Gebete vor dem Vater vertritt, ne, steht im Römer 8. Der Heilige Geist vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzern. Das ist so gut, wenn du nicht weißt, wie du beten kannst, weißt du doch, der Heilige Geist vertritt mich. Der Wind, das Feuer, der mächtige Strom, steht im Jesaja, gut. Die Kraft aus der Höhe, wo Herr Jesus gesagt hat zu seinen Jüngern, wartet hier. Wartet, bis die Kraft aus der Höhe kommt. Der austeilt aus den Schätzen des Himmels, der Heilige Geist. Lass uns das kultivieren, dass der Heilige Geist immer so fies behandelt wurde in so vielen Glaubensgruppen, wo einfach, das tut weh, das ist schlimm zu sagen, ja, brauchen wir nicht, oder ist nebensächlich. Der Heilige Geist ist unser bester Freund. Der ist der, der hier auf der Erde ist. Der Vater ist im Himmel. Der Herr Jesus hat sich gesetzt zur Rechten des Vaters, können wir lesen. Und damit wir hier nicht alleine bleiben, hat er uns den Heiligen Geist geschickt. Also unser allerwichtigster Ansprechpartner ist der Heilige Geist. Und das wollen wir wertschätzen, immer wieder neu. Genau. Und jetzt habe ich ein paar Bibelstellen und ich will einfach, dass ihr auch da ein bisschen mit mir schwelgt, weil das schön ist, wie der Vater ist. Jeremia 31, Vers 3. Kann das mal jemand vorlesen? Jeremia 31, Vers 3. Dass er uns liebt mit ewiger Liebe. Genau. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Schon allein das, sich mal in, wenigstens mal eine halbe Stunde lang vorzustellen. Der Vater hat uns mit ewiger Liebe geliebt. Das heißt, das übersteigt unseren Verstand, wann das angefangen hat und wann das aufhört, weil das beides irgendwie nicht stattfindet so. Unsere Dimension ist dafür nicht geschaffen, das zu kapieren. Mit ewiger Liebe. Der Herr ist langsam zum Zorn und der ist auch gnädig. Joel 2, Vers 13. Joel 2, Vers 13. Genau. Das ist doch gut. Der ist langsam zum Zorn, aber wenn wir umkehren, es ist große Gnade da, immer wieder. Als barmherzig und mitleidig, Hebräer 4, Vers 15. Hebräer 4, Vers 15. Genau, nicht ein Hohepriester, der nicht mit uns leiden könnte. Der ist gütig, er bringt mich zur Umkehr, steht im Römer 2, Vers 4. Römer 2, Vers 4. Ja, er ist großzügig mit seinen Gaben. Matthäus 14, 20, 21. Okay, also waren es mindestens 15.000 Mann. Also, der Herr ist großzügig. Ein freundlicher Ratgeber, Jakobus 1, 5. Jakobus. Genau, Weisheit gibt's ohne Vorwurf. Unendlich weise in seinem ewigen Ratschluss. Römer 11, Vers 3. Römer 11, Vers 33, 34 war das. Genau. Jetzt kommt der Psalm 145. Er ist gerecht. Vers 17 ist das. 145, Vers 17. Ja. Es ist ja immer nur eine Bibelstelle, die das sagt, ne? Aber wie gesagt, 1. Timotheus 6, Vers 15 und 16, er ist heilig und vollkommen. 1. Timotheus 6, 15. Genau. Gott ist auch zornig auf die, die im Stolz widerstehen, steht im Römer 1, Vers 18. Ja, Gott ist gerecht in seiner Liebe, vollkommen in seiner Liebe und auch vollkommen in seinem Zorn. Ein interessanter Aspekt zu Gott. Und das lehrt uns. Aber der Herr rächt auch seine Kinder. Habt ihr das wirklich schon gecheckt? Römer 12, Vers 19 steht das. Ja. Der Herr will uns davor bewahren, dass wir bitter sind. Und dass wir einfach das, wo uns Ungerechtigkeit widerfahren ist, was durchaus geschehen kann, lassen wir bei ihm. Gott kümmert sich drum. Der Herr ist immer bereit zu vergeben, denen, die umkehren wollen. Da gibt es 1000 Bibelstellen. 1. Johannes 1, Vers 9, denke ich. Genau. Gott ist treu und gerecht. Da hat sich festgelegt, uns zu vergeben. Hatte ich Jeremia 33, Vers 8 mit ausgeteilt? Da steht, und ich werde sie reinigen von all ihrer Schuld, mit der sie gegen mich gesündigt haben. Das ist schon im Alten Testament festgelegt, dass der Herr uns reinigt und vergibt. Der Herr ist sanftmütig von Herzen demütig. Matthäus 11, 28. Genau. Hebräer 5, Vers 8. Was steht denn da? Genau. Unbedingt dem Vater gehorsam. Obwohl er Sohn war, hat er an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Vollkommen hingegeben. Matthäus 26, 39. Genau. Der Herr ist ewig treu. Psalm 117, 1 und 2. Genau. Der Herr wirkt Wunder. Josua 3, Vers 5. Ja, das war nicht das einzige Mal, aber auch. Der Herr antwortet, wenn wir ihn suchen. Matthäus 7, Vers 7. Richtig. Der Herr tröstet uns mit übernatürlichem Frieden. 2. Korinther 1, 3 bis 4. Genau. Und das letzte, heilend für Körper, Seele und Geist, Matthäus 1, nee, Entschuldigung, die Matthäusstelle, 4, glaube ich. Ja. Genau. Und Jeremia 33, 6, habe ich das noch jemand gegeben? Okay, 33,6 steht hier, ich will die Genesung und Heilung, ihr Genesung und Heilung bringen und sie heilen und ich will ihnen eine Fülle von Frieden und Treue offenbaren. Genau. Also jeweils auch im Neuen und im Alten Testament. Was der Sinn der Sache ist, ist eigentlich, dass wir studieren, wie Gott ist. Dass wir erkennen, wie sein Charakter ist. Und manchmal ist das für uns so schnell gesagt und doch ein bisschen abstrakt und kleine Sachen, die wir selber erlebt haben und erfahren haben, die sind für uns schon plastisch und anfassbar, aber andere Sachen wieder überhaupt nicht. Und deswegen möchte ich euch sehr ermutigen, dass wir das studieren. Wie ist der Herr? Denn wenn wir wissen, wie er ist, dann wissen wir auch, wie er sich offenbaren kann, nämlich nur so, wie er eben ist. Ne? Wenn man weiß, worauf man wartet, dann wird man wahrscheinlich schneller erkennen, wenn jetzt meinetwegen jemanden vom Zug abholst und du weißt, wie der aussieht, dann wirst du den schon in der Menschenmenge weit hinten erkennen, ja, und winken und hallo, da bist du ja. Ne? Wenn du nicht weißt, wen du abholst, mal ganz simpel gesagt, stehst du da und guckst. Ne? Manchmal soll man jemanden abholen, der unbekannt ist und du wirst einfach nur geschickt und bist eben der, der es nicht weiß. Wenn du weißt, auf was du wartest, auf wen du wartest, wie der ist, der kommen soll, dann kannst du es viel leichter empfangen, versteht ihr? Das ist manchmal ein echtes Problem. Wir wissen eigentlich nicht so richtig, worauf wir warten. Also studieren, lernen, hilft immer. Und natürlich, der Herr gibt uns auch immer mal Hilfestellung. Du kriegst immer mal eine Erfahrung, wo du merkst, wie Gott ist. Ich kann das aus meinem eigenen Leben erzählen. Ich habe erlebt, dass Gott wirklich tröstet. Du bist am Boden, bist niedergeschlagen. Und ich hatte, das ist ja schon wirklich echt lange her, also als wir neu verheiratet waren, war ich relativ schnell schwanger gewesen. Und das habe ich dann leider eine Fehlgeburt gehabt. Und es war also, ja, ich glaube, es war noch vor der 12. Woche, aber naja. Irgendwie hat mich das zerstört, ne? Dann liegst du da, kannst du eigentlich nur noch heulen. Und das war dann schlimm, ich musste ins Krankenhaus. Das war also, ging also nicht mal gut so irgendwie nebenbei, sondern war schlimm geblutet und dann musste dann operiert werden und das alles. Und wo ich dann wieder aufgewacht bin, da habe ich nur geheult. Ich dachte, oh nee. Da kommen dann auch solche Gedanken, bist du eigentlich so blöd, ein Kind zu behalten? Oder was ist denn jetzt alles so? Kommt ja alles Mögliche. Und das ist noch in der Zeit gewesen, wo wir unter der Kirche waren. Da war auch unser Glaube doch auf einem anderen, sage ich mal, Erkenntnisstand und alles. Aber doch habe ich zu Jesus um Hilfe gerufen, habe gesagt, Herr, rette mich, weil ich hätte mich auch umbringen können. Also, wie wir es gestern gesagt haben, in uns steckt allen dasselbe schlechte alte Natur, die alles macht, was böse ist. Und so war das auch. Und ich habe da gebetet, so Herr, tröste mich. Und stell dir vor, du betest und Gott antwortet. Der hat mich wirklich getröstet. Im Krankenhaus noch. Ich war glücklicherweise alleine im Zimmer. ich war auf einmal wie, also ich weiß auch nicht, wie man das beschreiben kann, aber die Situation war ja noch dieselbe, aber der Schmerz war weg und ich war irgendwie zufrieden. So zufrieden, dass ich mich schon fast geschämt habe dafür, wie zufrieden man sein kann, obwohl man gerade ja noch so zerstört war. Aber so ist das. Und da weiß ich, der Herr tröstet. So tröstet der Herr. Das ist ja so ein ganz spezielles kleines Ding, wo ich glaube, das ist auch nur an der Oberfläche gekratzt von dem, wie Gott ist. Aber das weiß ich ganz genau. Also das, wenn ich weiß, ich muss mit jemandem beten für Trost, das bringe ich, das kann ich, da weiß ich, auf wen ich warte. Genau. Das ist einfach so eine Sache. Und da hat bestimmt jeder von euch eine andere Erfahrung, wo er weiß, da Jesus hat mich geheilt. Also wenn ich mit jemandem bitte um Heilung, da weiß ich, auf wen ich warte, den kenne ich. Und so ist das. Wir warten auf jemanden, den wir kennen. Also Gottes Gegenwart suchen ist eine ganz praktische Angelegenheit. Ne? Wir sind mit demjenigen, den wir suchen, auch schon vertraut. Indem, dass wir sein Wort kennen. Natürlich ist die Gegenwart Gottes übernatürlich. Genau. Die Gegenwart Gottes bringt immer übernatürliche Wirkungen mit sich. So ist das. Und ich habe einige Beispiele in der Bibel, die wir uns ein bisschen angucken wollen. Einfach nur, nicht im Detail, aber doch den groben Überblick. Gott kommt, klar, 1. Mose 1, seine Gegenwart, die Schöpfung. Gott ist der Schöpfer. In seiner Weisheit hat er alles kreiert. Schon alleine die ersten paar Verse zu lesen und darüber nachzusinnen, bringt uns dazu, dass wir gerne in Gottes Gegenwart sein wollen. Das nächste ganz klassische Beispiel, ich habe einfach gesucht, wo sind starke Gegenwart Gottes im Leben von Menschen oder eben auf der Erde. Der Mose, der hat dann irgendwann mal gesagt, Herr, ich will dich mal sehen, ich will mal sehen, wie du bist. Und ne, dieses Verlangen, ich meine, der hat dieses Volk geführt, der hatte auch sein Leben und das war doch immer ganz schön auch ein Kampf, weil die Leute immer schnell wieder vergessen haben, was Gott tut. Und Mose sagt, Herr, ich will dich sehen. Mose begegnet Gott. Gott sagt, du kannst mich nicht sehen, aber ich werde meine Güte an dir vorüberziehen lassen. Wieder, wie ist Gott? Voller Güte. Und das hat Mose dazu bewogen, Gott wirklich anzubeten. Und ich gucke mal ganz schnell, ich muss euch das mal vorlesen. 2. Mose 34 steht das. Genau, da stieg der Herr in der Wolke herab und er trat dort neben ihn und rief den Namen des Herrn aus. Ich bin 2. Mose 34, ab 5. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld und Vergehen und Sünden vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt. Genau, da warf sich Mose eilends zur Erde nieder und betete an. Die Gegenwart Gottes. Da hatte Mose davon gelebt, er war in dem Zelt der Begegnung. Die Wolkensäule war auf dem Zelt die Feuersäule. Und ich denke, das war Mose seine Kraftquelle. Er hat davon gelebt. Und ein ganz, ganz kleiner, kurzer Satz, wo wir immer denken, der Josua, der große Kriegsheld, und wie ist denn da eigentlich dazu gekommen? Josua wich nicht vom Zelt der Begegnung. Josua ist gar nicht rausgegangen. Versteht ihr? Das hat ihn echt qualifiziert. Er war in Gottes Gegenwart. Deswegen konnte er dann das weitermachen, was der Mose ihm überlassen hatte. Die nächste Stelle im Alten Testament, der Elia bittet Gott um Antwort. Als das Volk so abtrünnig geworden ist und diese Götzen angebetet hatten, der Ahab als König da sein Übriges getan hat. Elia bittet Gott um Antwort, als der mit den Baalspriestern auf dem Berg ist und sagt, Herr, damit dein Volk erkennt. Na? Und das Übernatürliche, was geschehen ist, Feuer ist vom Himmel gefallen. Feuer vom Himmel. Und hat den ganzen Opferzeremon aufgefressen. Da war klar, wer Gott ist. Die nächste übernatürliche Sache ist, dass der Salomo den Tempel einweiht. 2. Chronik 5 steht das. Und sie haben Lobpreis gehabt. Ich fasse es einfach mal nur zusammen. Sie hatten Lobpreis. Sie haben den Herrn gepriesen wie ein Mann. Interessant, ne? Steht auch so da. Und die Gegenwart des Herrn erfüllte den Tempel, dass die Priester gar nicht reingehen konnten. Ja. Es ist so, dieses Ding, was ich auch vorhin gesagt habe. Wir preisen den Herrn und dann gehen wir zur Tagesordnung über. Und das ist das, was irgendwie nicht passt. Ne? Was uns viel raubt. Wo wir irgendwie im Bild gesprochen wie auf den Berg rauffahren. Also wir haben ja hier ordentlich Berg. Ne? Wenn wir Kesselworte, wir laufen auf wie wild. Und oben angekommen, im Lobpreis wirklich dorthin durchgebrochen, dass wir Jesus begegnen. Dann rennen wir wie die Wilden von dem Berg wieder runter. Um dann wieder aufzugehen. Um dann, während der Predigt kommt, das wieder irgendwie zu verstehen und dort wieder durchzubrechen. Also, ist zu überlegen, ob wir das so weitermachen wollen. Genau. Also, der Tempel Gottes war erfüllt mit der Wolke und die Priester sind nicht zur Tagesordnung übergegangen. Die konnten nicht. Obwohl sie mit Sicherheit richtig gut vorbereitet waren. Das ist das, was wir uns wünschen, dass die Gegenwart Gottes so in unserer Versammlung ist, dass wir nicht zur Tagesordnung übergehen können. Dass es einfach nicht geht. Und dass wir das auch raffen. Das ist natürlich auch noch mit da. Genau. Dann die nächste Begegnung, wo Gott wirklich auf der Erde sichtbar übernatürlich gehandelt hat. Oder eine von vielen. Der König Josaphat muss gegen eine Übermacht von Feinden antreten. 2. Chronik 20. Und wie er das gemacht hat, ist wirklich ganz außergewöhnlich gewesen. 2. Chronik 20, das können wir mal angucken, das ist so cool. Gott stellt sich zu unserer Schwachheit. Also die anderen waren wirklich viel mehr. Und ich lese einfach nur mal, genau, der Josaphat ist auch ermutigt worden vom Propheten und dann hat er es so gemacht, ab Vers 20. 2. Chronik 20, ab 20. Und sie machten sich des Morgens früh auf und zogen aus zur Wüste Tekoa. Und bei ihrem Auszug trat Josaphat hin und sagte, hört mir zu, Juda und ihr Bewohner von Jerusalem. Glaubt an den Herrn, euren Gott. Dann werdet ihr bestehen. Glaubt seinen Propheten, dann wird es euch gelingen. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte Sänger für den Herrn auf, die Loblieder sangen in heiligem Schmuck, indem sie vor den zum Kampf Gerüsteten auszogen und sprachen, preis den Herrn, denn seine Gnade währt ewig. Und zu der Zeit, da sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Söhne Ammon und so weiter. Und die haben sich gegenseitig selber umgebracht. Das Ende vom Lied war, die haben sich gegenseitig gekillt. Und das Volk Israel musste in dem Sinne gar nicht kämpfen. Übernatürlich, Gottes Gegenwart kommt. Übernatürlich und bewirkt etwas. Wie hat der Josaphat angefangen? Er hat gesagt, glaubt. Glaubt an den Herrn, euren Gott. Glaubt seinen Propheten. Dann wird es euch gelingen. Dann haben sie sich beraten. Immer gut. Zieh mal jemand zur Rate. Und haben gesagt, okay, das wird das Beste sein. Glaube wird aufgebaut durch Lobpreis. Wenn es dir schwerfällt zu glauben, fang an Gott zu loben. Wenn dir eine Übermacht irgendwo im Nacken sitzt, egal von welcher Sorge, und dein Glaube ist gerade hier ungefähr so groß mit Hut, dann fang an Gott zu loben. Das ist hier irgendwie das Beispiel. Und das Übernatürliche, was geschieht, ist, dass die Feinde sich gegenseitig killen. Und du hast gar nicht mehr das zu kämpfen. Du musst eigentlich gegen deinen Unglauben kämpfen. Das ist dann der größte Kampf im Vorhinein. Aber Gott kämpft und verwirrt die Feinde. Genau. Dann ein ganz plastisches Bild von der Gegenwart Gottes beim Jesaja, als er berufen worden ist als Prophet. Das steht im Jesaja 6. Er hat den Tempel des Herrn gesehen, aber im Thronsaal, das war mehr als nur eine Gänsehaut, da war fertig. Er sagt, weh mir, ich vergehe, ich bin ein Mensch von unreinen Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Genau, aber der Herr hat ihn berufen. Im Vers 8 sagte der dann, und ich hörte eine Stimme des Herrn, und er sprach, wen soll ich senden, und wer wird für uns gehen? Also die Gegenwart Gottes kommt, und es gibt Aufträge, es gibt was zu tun, Leute. Ich hatte so ein Beispiel von mir, als wir uns haben taufen lassen, das war an einem Wochenende, waren wir mit unseren Freunden zusammen fort in so einem kleinen Rüstzeitheim, viel kleiner als hier. Und wir hatten dann irgendwie, hat der Heilige Geist uns dahin gebracht, dass wir verstanden haben, das ist jetzt unser nächster Schritt, und wir haben uns taufen lassen. Wir waren wirklich voller Freude und voller Heiligen Geist. Und die Leute, die uns gelehrt haben, die hatten das verstanden und sagt, ihr müsst in die Gegenwart Gottes kommen, ihr müsst. Und wir haben uns dann abends hingesetzt und hatten eine Zeit mit ein bisschen Musik. Und jeder saß da und wir haben es so ähnlich gemacht wie am Mittwoch. Wir haben einfach nichts gesagt, sondern haben selber mit dem Herrn geredet, und es war eine richtig gute Zeit. Und in der Zeit hat mir, ging es erst alles ganz normal, dann habe ich angefangen zu weinen, echt extrem, und bin wirklich traurig geworden. Ich habe irgendwie Jesus gesehen und gemerkt, dass Jesus so einen Schmerz hat über die, die ihm so misstrauen, dass sie sagen, weiß ich nicht, Taufe, schön, aber nee, keine Ahnung. Oder irgendwie so dieses Misstrauen, was das mit dem Herz von Jesus macht, ne? Und da habe ich echt geheult. Da war ich fertig. Und das hat aber hervorgerufen in mir, Herr, was machen wir da jetzt? Wir müssen was machen. Wir müssen irgendwas tun. Genau. Das war so. Was sollen wir machen? Und ich hatte dann die Idee, dass ich einen Brief geschrieben habe. Genau. Habe ich dann die Leuten auch gegeben. Das eine ging besser, das andere ging schlechter. Aber gut. Ich hatte in diesem Ding, dass ich Jesus begegnet bin, da kommt manchmal ein Auftrag, ne? Und wenn du vielleicht manchmal nicht weißt, was du machen sollst, oder wo du sagst, oh, ich möchte irgendwas von Herrn tun. Wenn wir mit unseren Herzen in die Gegenwart Gottes kommen, dann kann er uns einen Auftrag geben, aber der kommt dann auch von seinem Herzen, ne? Der Herr will nicht, dass wir irgendwelche dollen Sachen reißen, die wir eben wissen, sondern wir sollen sein Herz kennen und dann aus dieser Kenntnis seines Herzens verstehen, was er mit Leuten machen will. Genau, die Briefe habe ich dann auch hingegeben, und ja, der eine hat schneller gewirkt, der andere hat später gewirkt, aber es ist letztendlich dazu gekommen, dass die Leute, die in diesem Misstrauen waren, doch irgendwo umgekehrt sind. Ja, natürlich, das ist jetzt alles Altes Testament, dann kommt Jesus. Und Jesus hat ja die Gegenwart Gottes auf der Erde verkörpert, und das wissen wir alle. Und da muss ich jetzt nicht so viel sagen, das war übernatürlich. Da sind Kranke gesund geworden, schon bei seiner Geburt, Engel sind vom Himmel, und ne, da ging es richtig zur Sache. Als er getauft worden ist, da kam die Stimme des Vaters aus dem Himmel. Als er verklärt worden ist auf dem Berg, die drei Jünger, die haben die Stimme aus der Wolke gehört. Und dann kam nochmal eine Stimme. Wisst ihr eigentlich das auch so, dass Gott nochmal geredet hat? Also Jesus kurz vorm hohepriesterlichen Gebet ist die Stelle. Johannes 12, ich muss noch lesen, weil Jesus ist so, hat so sein Leben selber hingelegt. Johannes 12, Vers 24 bis 28. Johannes 12. Ja. Nee, das ist es nicht. Okay. Hast du's? Okay. Naja. Zwölf, 28. Ach, Entschuldigung, ich bin auch viel zu weit. Das könnte mir Oma sagen, dass ich gerade in Matthäus gucke. Mensch, da kann ich es ja auch nicht finden. Genau, Johannes. Meine Güte, ist das heute wieder. Gut, voll im Finstern getappt. Genau, da steht, Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme aus dem Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wieder verherrlichen. So cool, ne? Gott redet gleich mal hörbar mit seinem Sohn. Das, also mir macht das Gänsehaut. Ich finde das echt stark. So, und vorhin habe ich ja auch gesagt, dass wir wissen, dass der Heilige Geist jetzt gekommen ist. Und dann haben wir diese übernatürlichen Aktionen. der Gegenwart Gottes in der Gemeinde. Die erste echt übernatürliche Aktion, wo wir eigentlich, ja, wo wir sehen in der Apostelgeschichte 2, das gewaltige Brausen, wie von einem großen Wind. Ich denke, es ging kein Wind, aber es war ein gewaltiges Brausen. Die Feuerflammen und die Jünger fangen an, in Sprachen zu reden. Die erste absolute Ausgießung des Heiligen Geistes, so wie es Jesus versprochen hatte, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Und so ist es gekommen. Dann Apostelgeschichte 2,37. Die Jünger waren verfolgt, die wurden ausgepeitscht, die wurden verhört vom Hohen Rat. Was macht ihr? Seid ihr nicht ganz bei Troste, dass ihr hier diesen Jesus immer noch verkündigt, und haben das Wort verboten bekommen? Die kommen zurück zu ihren Leuten in die Gemeinde und sie haben sich glücklich geschätzt, für den Namen des Herrn Jesus Schmach zu tragen. Die Gegenwart Gottes war in ihrem Leben so, dass sie gesagt haben, der Jesus hat für uns gelitten und wir leiden jetzt für ihn, das ist nur recht. Also irgendwie waren sie da voll ermutigt trotz allem. Und die Gemeinde auch, denn das, was sie gemacht haben, ist, gib uns noch mehr Freimut, dein Wort zu verkündigen. Das ist das, was sie daraufhin gebetet haben. Da erbebte die Städte, wo sie waren. Erdbeben. Also Gegenwart Gottes, Erdbeben. Paulus und Silas im Gefängnis in Philippi, ausgepeitscht in der Nacht, Schmerzen, Lobpreis gehabt, Gott gepriesen, Erdbeben, cool. Das Gegenwart Gottes. Und natürlich der Gefängnisaufseher, der Chef hat sich bekehrt mit seiner ganzen Familie. Ja, Heilungen und Befreiungen von Dämonen durch die Jünger. Große Freude kommt auf die Menschen von Samaria durch Philippus, Apostelgeschichte 5. Na? Das ist, wenn die Gegenwart Gottes kommt. Der Petrus wird aus dem Gefängnis befreit, auch so eine Aktion. Die Jünger waren zusammen, haben gebetet für ihren Petrus, weil der eingeknastet war, weil der Herodes fand das gut, wie er das so mit dem Jakobus angekeilt hatte. Der war getötet und jetzt nehmen wir einen Petrus. Und die Gemeinde hat gebetet, Sturm gebetet. Schickt Gott den Engel und befreit den Petrus aus dem Gefängnis. Solche Sachen macht der Herr. Genau. Also wir sehen schon, es hat immer einen Grund und ein Ziel und es gibt Voraussetzungen für das Kommen, dass Gott kommt. Gott kommt immer, um was Neues zu schaffen. Leider sind wir Gewohnheitstiere, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und auch Versammlungen sind gewöhnlich oder werden, können, sollten nicht zur Gewohnheit werden. Aber Gott ist ein Schöpfergott. Und Gott möchte immer wieder was Neues machen. Und wir haben auch die Tendenz, uns doch sicher zu fühlen mit dem, was wir gewöhnt sind. Was uns leider davon enthebt, etwas Neues kennenzulernen. Also, Gott ist ein Schöpfergott. Und wenn wir uns versammeln, es gibt ein Ziel, dass Gott etwas Neues schaffen kann. So wie in der Schöpfung. Das nächste, der wirkliche Schwerpunkt ist, wie kommt Gott, wenn wir ihn darum bitten? Es ist nicht selbstverständlich. Und ich denke, das ist manchmal so das Problem, auch in unserer persönlichen stille Zeit. Bitte, so wird dir gegeben. Ich bitte Gott, dass er kommt. Und da kommt er. Genau. Er kommt, wenn seine Ordnungen aufgerichtet werden. Er wohnt im Lobpreis seines Volkes. Jetzt bin ich bei dem Bild, wo die den Tempel eingeweiht haben, im 2. Chronik, und wo Gott gekommen ist. Seine Ordnungen sind aufgerichtet worden. Ne? Das hat was damit zu tun, dass ich mich auf ihn zubewege. Und der Herr wohnt im Lobpreis seines Volkes, genau. Das ist klar. Er kommt, wenn sie in Einheit sind. Genau. Wir in unserer Gemeinde, in unserer Gruppe, wo wir sind, wenn wir in Einheit den Herrn anbeten, dann kann er kommen. Das hat was mit unseren Beziehungen zu tun. Wir hatten jetzt eine Woche lang von oben bis unten alles gelernt, wie und wer was wo. Ein Teil ist, dass unsere Beziehungen in Ordnung sind. Wir haben mit Jesus einen Bund, wir haben untereinander einen Bund. Der Jan hat es gestern vorgelesen, 1. Johannes. So wie Jesus sein Leben gegeben hat, so sind wir dazu gerufen, unser Leben für die Brüder zu geben. Das ist ein Ding. Genau. 1. Johannes 3, Vers 16 war das. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Was heißt das im Klartext? Das heißt nichts anderes, als dass wir in Versöhnung miteinander leben, dass wir in Liebe miteinander leben, dass wir unser eigenes Egoisten-Ich verleugnen und sagen, nein, einer achte den anderen höher als sich selbst. Das ist das, was uns auch in Einheit bringt. Wir sollen unsere Einheit bewahren durch das Band des Friedens, ein Teil und der Liebe, die wirklich von Gott kommt. Genau. Dann kann auch der Herr kommen und uns ausrichten, jeder von uns, sich selbst, nicht der eine für den anderen verantwortlich, sondern jeder ist für sein Herz verantwortlich, dann kann der Herr kommen. Das Bild vom Josaphat, als er gekämpft hat oder kämpfen sollte, wie ist Gott gekommen? Josaphat hat letztendlich kapituliert, weil irgendwelche Sänger und Musikanten vorneweg zu schicken, das ist eine Kapitulation vor dem natürlichen, sichtbaren Umstand. Aber vor Gott zu sagen, du gehst vorneweg. Die Krieger vorneweg zu schicken, da wäre ein Kampf gezogen gegen die Armee. Vielleicht auf eine andere Weise hätte Gott das auch gesegnet. Aber hier haben wir ein Bild, dass der Josaphat sich absolut wegwendet von seinem Feind, hinwendet zu Gott. Du machen, ich nix können. Keine Chance. Und so hat Gott geholfen. Und manchmal ist es so, dass wir einfach vor Gott kapitulieren müssen. Manchmal sind auch Sorgen oder Anliegen größer, als sie sein sollen, weil wir einfach irgendwo festhalten, dass wir uns selber helfen können. Hätte der Josaphat ja auch gekonnt, der hatte ja eine Armee. Es war ja nicht so, dass er keine hatte. Aber wenn wir uns die Situation eingestehen, wissen wir, dass wir uns nicht wirklich selber helfen können und bei vielen Problemen einfach Gott ran muss. Also, wir wenden uns weg von dem Problem hin zu Gott. Und dann kommt, dass Gott übernatürlich eingreifen kann. Genau. Gott kommt, um einen Auftrag zu geben. Das habe ich schon gesagt. Gott will, dass wir das weitergeben, was er uns gibt. Wichtige Merkmale für die Jünger, weil wir wollen einfach dorthin kommen, dass Gott übernatürlich da ist. Wie kann das geschehen? Müssen wir immer perfekter werden? Müssen wir immer sündloser werden? Müssen wir am besten das Ritual ABC einhalten? So ist es nicht und das wissen wir auch. Sondern es geht darum, dass unsere Herzenshaltung eine beständige Erwartung ist von dem Herrn. Natürlich das, was ich am Anfang auch gesagt habe, dass wir den kennen, der kommen soll. Dass wir wissen, wer kommt. Ich möchte noch einen Vers vorlesen aus Römer 12, habt ihr wahrscheinlich alle noch nie gehört, Römer 12, 1 und 2, okay, der Herr kam im Alten Testament zu den Opfern und hat sich dazu gestellt und jetzt sind wir im neuen Bund und doch kommt es zu Opfern. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Das heißt, unser Leben, unsere Leiber, unser Körper soll ein lebendiges Opfer sein. Ein Opfer wurde normalerweise eigentlich tot gemacht und dann verbrannt oder Teile davon. Und hier steht jetzt der Ausbaustufe als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das bedeutet, dass wir in einem beständigen Opfer leben. Versteht ihr? Also hier ist nicht die Opfermentalität. Das meine ich damit nicht, ich arme ich. Sondern einfach beständig in dieser Haltung zu leben, dass ich immer bereit bin, von falschen Sachen umzukehren zum Beispiel. Dass ich immer mit einem weichen Herz lebe und mein Gewissen einfach nicht durch Verdammnis ein ständig schlechtes Gewissen ist. Ich meine, das gibt's auch und das ist nicht das, was Gott will und uns auch nicht zum Ziel führt, sondern in der Herzenshaltung formbar zu sein. Immer bereit umzukehren. Die nächste Geschichte, die unser Leben prägt, dass ich die Furcht des Herrn erwähle. weil das mein Handeln beeinflussen wird, einfach. Ohne dass ich mir jetzt groß dann Mühe geben muss, irgendwas Schlimmes zu hassen, das ist dann auch da. Das lernt man dadurch, dass man die Furcht des Herrn erwählt, dass ich in einer ständigen Vergebungsbereitschaft lebe, dass ich einfach bereit bin für Versöhnung, dass ich nicht an Sachen festhalte, weil jetzt auch in der Gemeinschaft, wenn wir zusammen beten dann in der Gruppe, fragst du dich, warum gibt es keinen Durchbruch, warum kommen wir nicht beim Herrn an? Ja, weil Leute untereinander verstritten sind, ja, weil Leute einfach nicht bereit sind, gegenseitig zu sagen, hier komm, alles gut. Ich hab jetzt nicht mehr recht. Das ist einfach der Punkt. Ne? Wir wollen immer alle gerne recht haben eigentlich. Das widerstrebt mir auch zu sagen, ich habe nicht recht, aber wir müssen ja unsere alte Natur mal irgendwie totkriegen. Genau. Also die Gegenwart des Herrn kommt ganz einfach nicht, wenn wir untereinander im Knautsch leben. Und das müssen wir wissen. Und da können wir einen Kopfstand machen und die schönsten Lieder singen. Und die waren das letzte Mal so gut. Und warum funktioniert das dieses Mal nicht? Genau aus diesem Grunde. Zum Beispiel. Genau. Bereit sein, dass ich Sünde überwinde in meinem Leben. Nicht, wir haben, denke ich, alle irgendwo Ecken, die noch nicht von dem großen Scheinwerfer des Heiligen Geistes beleuchtet sind. Und manche wissen wir auch nicht. Aber die wir wissen, sollen im Licht sein. Und die sollen einfach, genau, durch Vergebung geheilt werden. Kompromisse lassen. Wenn der Heilige Geist mir zeigt, irgendeine Priorität mal zu verändern, Kompromisse rauben uns das, was wir schon gehabt haben. Und ich weiß das selber von mir, Kompromisse mit der Zeit. Ne? Wie viel Zeit kann ich mir nehmen für Jesus? Wie viel Zeit, ihm zu begegnen? Genau, wir machen Kompromisse ganz gerne. Ohne jetzt in irgendeine Art Gesetzlichkeit reinzukommen, aber doch, wie Sir Jan so schön gestern ausgelegt hat, aus Liebe zu Jesus. Jegliche Art von Götzendienst verbannen. Und dann denke ich, ist das auch so eine Sache, wo man jetzt nicht irgendwie mit dem Finger zeigen kann, sondern einfach jeder selber in seinem Herzen guckt, was ist bei mir zum Götzen geworden? Manchmal sind Sorgen Götzen. Die Sorge muss ich mir aber machen, habe ich manchmal von Leuten gehört. Gut. Ja, wenn du willst, gut. Es können auch Kinder Götzen sein. Es können auch unerfüllte Wünsche Götzen sein. Habsucht ist auch Götzendienst, ne? Wissen wir aus dem Kolosserbrief. Ja. Der Herr hat im Alten Testament wirklich wichtig viele Bibelstellen, dass Götzendienst ihm ein Gräuel ist. Das bedeutet Würgen, Brechreiz. Das ist so, ist Götzendienst für Gott. Aber wir haben natürlich jetzt nicht irgend so eine kleine Puppe da stehen, wo wir niederfallen. Aber doch gibt's so Sachen, wo unser Herz davor niederfällt, oder? Das Maß an Zeit, was wir damit verbringen. Genau. Die eigentlich dem Herrn zukommen sollte. Selbstsucht ist ein absolut gegenläufig zu dem, dass wir die Gegenwart Gottes empfangen können. Das heißt, wir sind ständig bereit, unseren eigenen alten Menschen zu verleugnen, indem wir bereit sind, Opfer zu bringen, in Form von Zeit, in Form von Geld, in Form von Schlaf, in Form von Essen, ne? Fasten, genau. Auch in Form von Urlaub, was investieren. Das ist alles was die Gegenwart Gottes einlädt. Und es sind kleine Sachen. Also ich will jetzt nicht irgendwas Großes kleinreden, aber wir erfahren die Gegenwart Gottes und wir sollen das, was in unserem eigenen Leben stattfindet, nicht zu wenig wertschätzen. Versteht ihr? Du hast eine gute Gebetszeit, da ist Gegenwart Gottes da. Und hältst du fest, sagst, ja, so redet Gott zu mir. Ne? Und dann kommen die großen Sachen, wo wirklich Erweckungen stattfinden, wo Gegenwart Gottes ganze Gemeinden und Landstriche verändern. Und da wollen wir hin. Aber das kommt nicht, wenn Gegenwart Gottes in unserem eigenen Leben nicht da ist. Ne? Das ist der Punkt. Und dann natürlich für jede Gruppe und für jede Gemeinde, dass wir der Gefahr widerstehen und immer wieder widerstehen, dass es was Gewöhnliches wird. Dass wir einfach uns treffen und wir haben schon oft die Gegenwart Gottes erlebt. Also in unserer Gemeinde echt viel. Und doch, ne, der Teufel ist ja nicht blöd, der fängt an, uns das als was Gewöhnliches darzustellen. Das ist schrecklich. Und so darf es auch nicht sein, sondern wir wollen das Werk des Herrn kostbar schätzen. Was nämlich als nächstes kommt, wenn wir das nicht kostbar schätzen, dann werden wir lässig damit. Und wenn wir lässig damit wären, dann ist es eigentlich schon verloren. Und das Böse ist, dass es also im Alten Testament wirklich einen Fluch darauf gibt. An zwei Stellen, aber ich habe jetzt nur die eine Stelle gefunden. Im Jesaja 48, Vers 10. Soll uns eine Warnung sein? Ich will jetzt nicht einen großen Fluchredner machen, aber ich will das vorlesen. Verflucht sei, wer das Werk des Herrn lässig treibt. Und verflucht, wer sein Schwert vom Blut zurückhält. Das ist ein Ding, ne? Jeremia 48, Vers 10. Verflucht sei. Entschuldigung, Jeremia. Der Cherry. Ja, Entschuldigung. Jeremia 48, Vers 10. Das bedeutet, dass wir das bekämpfen müssen in unserem eigenen Herzen. Das ist ja auch so eine schöne Sicherheit. Wir wissen, wenn wir das und das und das machen, da kommt der Herr. Und also, das ist schon was, was uns in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass wir wissen, wenn Jesus nicht kommt, brauchen wir auch nicht zu kommen. Und es sollte jedem von uns klar sein, dass wir hier nicht irgendeine dolle Show abziehen. Und wenn es kraftlos ist, ist es kraftlos. Und du hast manchmal Lobpreiszeiten, wo irgendwie kein Durchbruch in sich ist. Du singst die Lieder, aber irgendwie, du denkst, das geht bloß bis zur Zimmerdecke. Und das geht uns auch so. Und ich will euch einfach ermutigen, wir werden das nicht lässig nehmen und wir werden nicht sagen, na gut, dann geht's eben das nächste Mal, sondern wir wollen durchbrechen. Wir wollen jedes Mal durchbrechen. Jedes Mal. Für uns selber und auch als Gemeinde. Und wenn jeder in der Gemeinde in dieser Haltung ist, ich will durchbrechen, dann brechen wir auch durch. Und gerade diese ganze Geschichte mit Flaggen zu tanzen oder irgendwie dem Ausdruck zu geben, das macht absolut Sinn, um durchzubrechen. Ne? Das Gegenwart Gottes kommt. Wenn Gegenwart Gottes nicht kommt, dann geht der ganze restliche Gottesdienstversammlung eigentlich in Eimer, weil wir dann ja auch nicht wissen, was in seinem Herzen ist oder was vorwärts gehen kann. Ne? Und deswegen, das ist unser ganz wichtigstes Ding. Deswegen wollen wir das nicht lässig treiben. Und natürlich der zweite Teil des Verses, wer sein Schwert vom Blut zurückhält, das bedeutet auch diese Entschiedenheit, zu sagen, ja, das Wort Gottes trennt Seele und Geist. Ne? Und es gibt Opfer, es gibt das Opfer Jesu, ganz klar, aber es gibt auch von unserer Seite aus echt uns selbst zu verleugnen und zu sagen, nee, ich werde mein Recht auf beleidigt sein jetzt ablegen, ich werde jetzt mein Recht auf Recht ablegen. Und dies ist alles, ne? Das ist also auch das Schwert, irgendwo anzuwenden, das Wort auf sein eigenes Leben und zu sagen, so, und dann kommt der Herr. Genau, das ist der Preis dafür, dass der Herr kommt, dass unsere alte Natur stirbt. Der Herr kann zu denen kommen, die ihn im Geist empfangen. Jawohl. Deswegen ist es auch so in der Geschichte gewesen und ist auch so, dass alle Erweckungen irgendwo mit einer Buße anfangen. Und wenn Buße da ist, wenn Umkehr da ist, dann kommt der Heilige Geist. Wenn Offenheit da ist, Verantwortung zu nehmen für seine Sünde, dann kommt der Heilige Geist. Natürlich, Überführung kommt auch vom Heiligen Geist, zu checken, wo man schief lag. Und das ist auch ein Zeichen für die Gegenwart Gottes. Das ist auch was wir beten müssen. Herr, deine Gegenwart überführt uns auch und das ist wichtig. Wer sucht, der findet. Und damit möchte ich euch wirklich ermutigen. Wir suchen den Herrn und wir werden ihn finden. Der Herr lässt sich gerne finden. Ich hatte mal eine Fastenzeit, da habe ich gefastet, dachte ich, ich will was vom Herrn. Nicht gekriegt, war irgendwie nur hungrig. Aber es war, die Fastenzeit war eine Vorbereitung auf später und ich habe dann wirklich Gott begegnet und ich habe seine Stimme irgendwie wahrgenommen, auch dann wieder in der Gemeinschaft, im Gottesdienst. Und da dachte ich, ja, wenn ich nicht gefastet hätte, wäre es wahrscheinlich nicht geworden. Aber wir können natürlich mit unserem Fasten Gott nicht erpressen, ne, dass er jetzt endlich reden muss. Aber wir bewegen uns zu ihm hin, wir demütigen uns vor ihm und sagen, jetzt mit Bewusstsein, ich will zu dir kommen, ich will dein Herz finden. Ja, das ist Gottes Gegenwart suchen. Ich hoffe, dass ihr das einfach in eurem Herzen weiter bewegt, ausbaut und noch viel mehr dazu bekommt, als ich jetzt hatte. Und ja, wollen wir noch beten zusammen, ne? Jesus, wir danken dir, dass du dich gerne finden lässt. Wir danken dir, dass du uns so lieb hast, dass du uns beschenkst mit deiner Gegenwart, dass du uns beschenkst mit dem, wie du bist, Herr. Mit deiner Güte, mit deiner Liebe, mit deiner Klarheit. dass du uns beschenkst mit Aufgaben, Herr, die du für uns vorbereitet hast. Es ist nicht so, dass wir diese machen müssen, sondern du hast sie vorbereitet, dass wir darin gehen können. Jesus, wir wollen dir das hinlegen und sagen, du bist unser König und du sollst kommen. Du sollst kommen in unser Herz, in unser Leben. Wir wollen deine heilige Gegenwart in unserem Leben mitnehmen, auf den Arbeitsplatz, wo wir sind, an die Familie, wo wir kommen, an die Stelle in der Gemeinde, wo wir kommen, Herr. Deine Gegenwart soll da sein. Herr, wenn es das unser Leben kostet, unseren eigenen Stolz kostet, unsere alte Natur kostet, soll es kosten, Herr. Komm, Heiliger Geist, gib uns diese Gnade, dass wir uns danach ausstrecken. Unser natürlicher Mensch macht sowas nicht gern, aber wir wollen das, Herr. Und wir brauchen deine Unterstützung, Heiliger Geist, dass wir das auch tun. Wir brauchen, dass du uns daran erinnerst, Heiliger Geist. Danke, dass du uns gerne lehrst, dass du gerne zu uns kommst. Laden dich ein, Heiliger Geist, sei in unseren Herzen. Rede zu uns. Wir wollen das wertschätzen, was du hast, Herr. Das Kleinere und das Größere und alles, was von dir kommt, soll wertgeschätzt sein. Danke, dass du ein Gott bist, der redet und nicht schweigt. Danke, Herr. Danke, dass du gesagt hast, deine Schafe hören deine Stimme. Du kennst sie und sie folgen dir. Du gibst uns das ewige Leben. Und wir werden nicht umkommen. Danke, Herr. Danke für deine Worte. Danke für deine Wahrheit. Jesus. Amen.